Danke, dass ihr ja, dabei geblieben seid. Das war ein wunderbarer Lobpreis. Vielen Dank, Enrico. Der ist gerade weg. Danke, Luise. Das habt ihr wirklich toll gemacht. Und es ist so gut, wenn Jesus anfängt zu reden, wenn man merkt, okay, das sind nicht irgendwelche abgedroschenen religiösen Phrasen, die wir uns alle tausendfach irgendwie aufsagen können, sondern da gibt es gewisse Aussagen, da gibt es bestimmte Phrasen aus seinem Wort oder einfach nur irgendeine Wortgruppe und wir merken, der Heilige Geist redet das. Jetzt ist da gerade die Salbung drauf. Und das Letzte, was wir tun sollten, ist dann sagen, okay, ab zum nächsten Lied, ab zum nächsten Punkt und wir müssen ja immer schön ausbalanciert bleiben. Nein, für den Moment können wir dann bei diesen Aussagen bleiben. Und wenn es darum geht, dass Jesus sagt, vertrau mir einfach, ich mein's gut mit dir, ich blicke auf dich, ich sehe auf dich, dann können wir und dann sollen wir sogar da stehen bleiben und das sacken lassen und da unser Augenmerk darauf richten und uns die Zeit nehmen. Wenn wir zu schnell weiterlaufen, dann besteht die Möglichkeit, dass wir Dinge verpassen. Und das eines der Probleme, die wir heutzutage in der modernen Christenheit haben, dass wir als Christen so viel wissen, dass wir so viel Wissen haben, dass wir uns so gut auskennen, aber vieles von dem bleibt flach. Da sind wir im Planschbeckenbereich. Ja, noch nicht mal im Nichtschwimmerbereich, wo es so bis hierher geht, sondern im Planschbeckenbereich und planschen da so rum. Aber es gibt auf jeder Ebene von Wahrheit gibt es Tiefe. Du kannst die Wahrheit der Güte Gottes im Planschbecken angucken. Du kannst sie angucken, die Wahrheit der Güte Gottes im Nichtschwimmerbereich. Du kannst die Wahrheit der Güte Gottes im 3 Meter tiefen Becken. Und du kannst die Wahrheit der Güte Gottes im Ozean erkunden. Grenzenlos. Und so ist es in jedem Bereich, den wir in der Erkenntnis Gottes irgendwie betrachten können. Und Gott lädt uns ein, bleib doch stehen. Geh nicht so schnell, auch im Alltag, ja, nicht nur im Gottesdienst. Geh nicht so schnell, lass uns hier mal eine Pause machen. Guck mal, ich bin gut und ich mein's gut mit dir. Und das ist so viel mehr, als nur, dass wir Dinge im Kopf, dass wir das alles wissen, das ist klar. Darum geht's überhaupt nicht. Es geht auch bei Gemeinde und bei Gottesdienst ja überhaupt nicht darum, dass wir Neues lernen. Da kannst du in die Schule gehen oder in die Abendschule oder zum Studium, da kannst du viele tolle neue Sachen lernen. Aber im Gottesdienst geht es darum, erinnert zu werden an Wahrheiten, die wir alle schon kennen, dass sie tiefer in uns hineinsinken. Oder andersherum, dass wir tiefer in sie hineinsinken. Und deswegen genieße ich solche Zeiten so sehr. Halleluja. Ich bete mal zum Anfang. Wir haben heute den 4. Teil unserer Predigtreihe Gemeinde. Leben großgeschrieben, den 4. Teil und ich freue mich drauf. Vater, ich danke dir, dass du uns rufst, abzutauchen in bestimmte Wahrheiten, die dich selbst offenbaren, Facetten deiner selbst. Lehre uns, still zu sein und zu erkennen, dass du Gott bist. Lehre uns ins vom Planschbecken in den Nichtschwimmerbereich, vom Nichtschwimmerbereich in den 3-Meter-Bereich und von dem 3-Meter-Bereich hinein in den Ozean zu gehen. Dass auch wir schwimmen in der Erkenntnis Gottes, wie Paulus gesagt hat. Dass wir sie erkennen sollen, die Breite, die Tiefe, die Höhe und die Länge, die alles übersteigende Erkenntnis der Liebe Christi. Halleluja. Wir bitten dich, dass du zu uns redest, dass du durch den Trubel, der jetzt vielleicht zu Hause bei vielen herrscht, mit Kindern hier und Kindern da und da klingelt ein Telefon und da ist das und da sind die Aufgaben noch und die Ecke muss noch geputzt werden und was auch immer euch jetzt durch den Kopf schießt. Vater, ich bitte dich, dass du dahin durchkommst und dass du deinem Wort eine Bahn bereitest, wo es landen kann in den Herzen. In Jesu Namen. Amen. So, kleine technische Schwierigkeit. Kann man mich hören, Patrick? Super. Wunderbar. So, ihr könnt schon mal die Bibel aufschlagen. Sprüche 24, Verse 11 und 12. Sprüche 24, 11 und 12. Ich habe heute was mitgebracht. Ich war letzte Woche beim CVJM-Schiff am Montag und habe gefragt, also ich habe vorher angerufen, gefragt, könnt ihr mir einen Rettungsring ausleihen? Da haben sie gesagt, ja klar, kein Problem. So, vielen Dank nochmal ans CVJM-Schiff. Wenn ihr Freunde Besuch empfangt in Dresden, CVJM-Schiff ist eine tolle Adresse. Christliches Haus oder Boot. Genau, ich habe einen Rettungsring gefragt, ziemlich großes Teil. Ich habe mal nach der Definition nach Rettungsring geguckt. Ein Rettungsring ist ein Rettungsmittel im Wasserrettungsdienst. Rettungsringe mit Leine, ja, das wäre jetzt hier der Fall, eine lange Leine dran, werden am Ende der Leine festgehalten und der Ring im Schleuderwurf über den zu Rettenden hinausgeworfen. So kann der Ring noch zum Verunfallten hingezogen werden. Also, nehmen wir mal an, jemand geht unter und ich sehe, der geht unter. Ja, ich stehe auf dem Schiff oder am Ufer, je nachdem. Und dann werfe ich den Rettungsring, zack, in die Richtung. Die Leine wird immer länger. Dann kann sich der Verunfallte, der am Untergehen ist, festhalten, am besten hier drin, ja, kann die Arme da so rummachen. Und dann kann er an Land gezogen werden. Diesen Rettungsring, den werden wir heute noch ein paar Mal betrachten und ein paar Mal uns anschauen. Nur, dass ihr den schon mal gesehen habt. Denn in Sprüche 24, Vers 11 und 12, Sprüche 24, Verse 11 und 12 heißt es, errette die zum Tod geschleppt werden und die zur Schlachtbank wanken, halte zurück. Wenn du sagen wolltest, siehe, wir haben das nicht gewusst, wird nicht der, welcher die Herzen prüft, es erkennen und der auf deine Seele Acht hat, es wahrnehmen und dem Menschen vergelten nach seinem Tun? Heute möchte ich euch zurufen, wirf den Rettungsring aus. Das ist der Titel der Botschaft, ja. Wirf den Rettungsring aus. Denn erstens, ich habe drei Punkte aus diesen zwei Bibelversen. Der erste Punkt heißt, die zum Tode geschleppt werden und zur Schlachtbank wanken. Die zum Tode geschleppt werden, zur Schlachtbank wanken. Wir als menschliche Wesen tendieren zur Selbsttäuschung. Das liegt in uns drin. Das liegt an diesem verdorbenen Wesen, was wir alle in uns drin tragen, und diesen Hang zur Lüge. Und das ist auch der Hang zur Lüge über uns selber, ja, zur Lüge über Gott zuallererst, zur Lüge über den Nächsten, zur Lüge über uns selber. Und deshalb ist es wichtig, dass wir an einige grundlegende Wahrheiten immer wieder erinnert werden. Denn wir als Christen haben grundsätzlich, ja, wir gehören nicht zum Vater der Lüge, zumindest sollten wir das nicht, der Teufel ist, sondern wir gehören zu dem Gott, der sagt, ich bin die Wahrheit. Und der ein Interesse an Wahrheit hat. Und deshalb müssen wir an verschiedene Wahrheiten immer wieder erinnert werden, so dass wir von dieser Versuchung zur Selbsttäuschung, zur Lüge, die ja oft auch unterbewusst stattfindet, immer wieder zurückgeholt werden und wieder den Fokus auf die Wahrheit haben. Und wir tendieren dazu, die Situation und die Umstände, in der die Menschen um uns herum sind, zu vergessen. Wir tendieren dazu, uns selbst zu belügen über den Zustand der Verlorenen. Und deshalb brauchen wir eine Erinnerung. Denn diejenigen, die Jesus Christus nicht kennen, diejenigen, die nicht ihr Leben Jesus geweiht haben, die ihn nicht angerufen haben und um Vergebung gerufen haben, das sind diejenigen, die zum Tode geschleppt werden und zur Schlachtbank wanken. Es gibt einige Aussagen in der Bibel, die sind wirklich radikal in ihrer Grundform. Und eine dieser Aussagen ist, es gibt zwei Wege. Einen schmalen Weg, wo das Tor eng ist, der Weg ist schmal und der führt zum ewigen Leben. Und dann gibt es ein weites Tor und einen breiten Weg und der führt zum Verderben. William Booth hat dann nochmal gesagt, ja, die Christen leben so, als ob es den dritten geben würde. Er hat gesagt, den Silberpantoffelweg, ja, wo wir kein Leid haben, wo es schön easy ist, alles schön so gerade und keine Herausforderung, da kann man in Pantoffeln drüber laufen und so in den Himmel kommen. So leben die meisten Christen. Aber es gibt nur zwei Wege. Es gibt den schmalen Weg und es gibt den breiten Weg. Und Jesus macht es ganz klar, jeder, der auf dem breiten Weg unterwegs ist, geht ins Verderben. Und wir tendieren dazu, das ist nichts irgendwie, weil du jetzt besonders böse bist oder so, nein, überhaupt nicht. Wir alle tendieren dazu, uns von dieser Wahrheit abzuwenden und uns ein Stück weit wie so eine Fantasiewelt irgendwie uns einzubilden, wo das nicht der Fall ist. Wo wir die Verlorenen betrachten, als wären sie nicht verloren. Wo wir vielleicht denken, okay, die brauchen irgendwie so eine Art, so ein Lifehack, irgendwie so. 5 christliche Lifehacks, die dein Leben verbessern, ja. Haben wir ja einige davon. Vergeben, Dankbarkeit, ja. Das sind alles so Lifehacks, die wir da mitgeben können. Die Wahrheit ist, wenn diejenigen, die auf dem breiten Pfad unterwegs sind, nicht umkehren, durch die schmale Pforte, die Jesus selber ist, hineinzugehen auf diesen schmalen Weg, der Jesus selber ist, hin in das ewige Leben, der Jesus selber ist, werden sie ins Verderben und in die Verdammnis gehen. Wir brauchen eine Erinnerung daran, dass es diejenigen sind, die zum Tod geschleppt werden und die zur Schlachtbank wanken. Egal, ob sie reich oder arm sind. Manchmal tendieren wir auch so ein bisschen dazu, dann so einen Unterschied zu machen. Ja? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe ja nun in den letzten Jahren viel Zeit am Mayer-Dietrich-Platz, das ist so ein Kriminalitätsschwerpunkt bei uns hier in der Gegend, verbracht. Und dann hat man irgendwie, da sieht man irgendwie noch mehr Art, die sind richtig verloren. Also die sind so verloren, aus allen Poren dringt die Verlorenheit und du siehst, der ist verloren. Ja, die trinken Alkohol, die kiffen da öffentlich am Platz, die legen sich mit der Polizei an, die stechen sich gegenseitig ab und so weiter. Und da sieht man, okay, die sind wirklich verloren. Aber wir lieben nicht nur die Armen und die sozial Benachteiligten sind die Verlorenen, auch die Reichen und Gutaussehenden, die es auf die Reihe kriegen, die einen super bezahlten Job haben und schönes Haus und nices Umfeld und was weiß ich nicht alles noch. Ihr Lieben, wenn sie nicht durch die schmale Pforte Jesus gegangen sind, sind sie auf dem Weg ins Verderben. Egal ob reich oder arm, egal ob dumm oder gebildet. Egal ob dunkle Hautfarbe oder helle Hautfarbe. Egal ob jung oder alt. Oder mittendrin. Langsam komme ich ja so im Mittendrin an. Das ist furchtbar. Aber es ist die Wahrheit. Muss ich auch daran erinnert werden. Halleluja. Sie werden zum Tode geschleppt, sagen die Sprüche. Da schleppt sie jemand hin zum Tod. Das ist wie so ein Ochse, der zur Schlachtbank geführt wird, ja, und der wird hingeschleppt, ja. Manche Tiere, die wie das Lamm, die gehen einfach mit, die sind so blöd, die checken nicht, dass sie jetzt gleich umgebracht werden. Aber dann gibt's andere, die wissen genau, was läuft. Und die musst du schleppen, die musst du ziehen, die musst du prügeln, dass sie dann dort angekommen sind, da, wo du sie umbringen kannst. Und sie werden geschleppt und der Teufel hat sie in der Hand. Der Teufel, der eine dämonische Macht, die Welt als solches in der Hand hält, die das Weltsystem lenkt, in dem wir uns befinden. Da gibt es auch viele göttliche Sachen in unserer Gesellschaft, aber im Großen und Ganzen, sagt Johannes, die ganze Welt liegt in dem Bösen. Und sie werden geschleppt zur Schlachtbank. Sie werden geschleppt und werden gezogen. Sie sind in der Hand des Teufels. Jeder, der nicht durch diese schmale Pforte gegangen ist. Egal wie sie äußerlich aussehen, ob sie irgendwie mit dem neuesten Trend schick und teuer gekleidet sind oder ob sie aussehen wie die letzten Assis oder Obdachlose, das spielt keine Rolle. Sie alle werden zum Tod geschleppt. Aber das ist nicht nur allein die Schuld des Teufels. Jetzt kommen wir immer wieder dahin, manchmal ist der Teufel an einem schuld, der arme Kerl. Sondern sie wanken auch zur Schlachtbank, heißt es. Sie wanken, und das Wort impliziert, das ist ein ganz wunderbares Wort, dieses Wanken, ja, wenn man betrunken ist, dann wankt man, ja, dann wankt man durch die Gegend, man hat nicht mehr ganz die Kontrolle über alle Sinne, nicht mehr die Kontrolle über alle Bewegungen, die Informationen, die über die Sinne aufgenommen werden, kommen verspätet im Gehirn an, und man fängt an zu wanken und weiß nicht so richtig, bewegt sich jetzt die Welt oder bewege ich mich? Die Verlorenen wanken zur Schlachtbank. Ihre Sinne sind getrübt, sie erkennen nicht. Sie erkennen nicht, sie sehen nicht, in welche Richtung sie unterwegs sind und was der Ende ihres Weges sein wird. Das ist der Tor, der in seinem Herzen sagt, es gibt keinen Gott. Es gab eine Zeit in Europa und überhaupt in der westlichen Welt, da gab es noch in der Gesellschaft so eine gewisse Grundfrömmigkeit. Da gab es eigentlich kaum jemanden, der nicht zur Kirche ging. Da gab es kaum jemanden, der nicht irgendwie eine religiöse Erziehung genossen hatte. Die Zeiten sind dann eindeutig vorbei. Also es gab da so eine Art Grundfrömmigkeit. Und dann wusste jeder ein Stück weit, okay, jeder wusste vom breiten, vom schmalen Pfad, jeder wusste vom Glaubensbekenntnis, jeder wusste vom Evangelium in einem gewissen Sinne. Ja. Und heutzutage ist es alles anders. Und dann verstärkt sich dieses Wanken, dieses Nichtwissen wohin noch wesentlich mehr. Wir hatten mal am AD, da hatten wir gerade zugemacht, da waren wir zu dritt oder so da, also am Maya-Dietrich-Platz. Und da kam eine Frau, ja weiß ich nicht, Mitte 50, 60 so in der Drehe. Und sie fragte, was ist denn das hier eigentlich? Und gesagt, na, wir sind eine christliche Gemeinde. Ah ja, jetzt sehe ich auch das Kreuz. Ja, hat sie das Kreuz gesehen. Und dann hat sie gesagt, es gibt ja eigentlich niemanden Vernünftigen mehr, der noch an Gott glaubt. Da muss man ja schon ganz schön blöd sein. Also da muss man ja völlig ballerballer sein, dass man sagt, okay, ich glaube an Gott und ich vertraue einer unsichtbaren Person und ich glaube an den Schöpfer und so weiter. Und da sind wir inzwischen angekommen, dass der Wahnsinn, dass man denkt, es gibt keinen Gott, auf einmal das Normale ist und das umgedreht wird. So tief ist die Gottlosigkeit in unserer Welt und unserer Gesellschaft schon fortgeschritten. Sie wanken, nehmen kaum mehr etwas wahr und sie wanken zur Schlachtbank. Sprüche 4, Vers 19. Der Weg des Gottlosen ist Finsternis. Sie wissen nicht, worüber sie stolpern. Sie wissen nicht, worüber sie stolpern. Eine andere Frau kam, auch so in dem Alter, muss ich gerade an sie denken, die kam am Maya-Dietrich-Platz, wir saßen da so da, ich hatte ein Gespräch mit so einem, das führt jetzt zu weit, mit einem anderen Mann, und die kam an die Tür, wusste auch nicht, was sie ist und was sind das hier, und so, na, wir sind eine christliche Gemeinde und so weiter, bla bla bla, und dann sagt sie, alle Menschen sind böse. Alle sind böse. Ach, ich wurde so enttäuscht. Ich habe so Menschen vertraut und die sind alle böse. Und ich so, ach so, sie also auch? Nein, ich nicht. Also alle Menschen, weiß nicht, wie viele Milliarden sind es inzwischen, 8 Milliarden Menschen auf der Welt, die sind alle böse, außer die eine. Ja, ich bin quasi Jesus in weiblicher Gestalt begegnet. Und ich so, aha, sie sind die Einzige, müssen wir erklären, wie sie das machen. So eine Verblendung, so eine völlige Blindheit. Sie wissen nicht, worüber sie stolpern. Sie wanken zur Schlachtbank. Und das ist der Zustand der Verlorenen in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, in unserer Nachbarschaft. Deiner Kollegen, deiner Kommilitonen, spricht man das aus? Ja. Das ist das Leben wenn du Lehrer bist, deiner Schüler. Das ist so Leben, deine Lehrer, wenn du Schüler bist, deine Mitschüler. Sie wissen nicht, worüber sie stolpern. Sie tappen umher im Dunkeln. Und das Ende ihres Weges wird Verderben sein. Das ist das Ende des Weges. Und wir brauchen ein neues Bewusstsein für diese einfache Wahrheit. dass Jesus derjenige ist, der ewiges Leben gibt. Und dass alle anderen, die diesen schmalen Weg nicht betreten, verloren gehen. Lass uns das nochmal lesen. Sprüche 24, Vers 11. Er rette die zum Tod geschleppt werden und die zur Schlachtbank wanken, halte zurück. So, jetzt kommt Punkt 2. Punkt 1 war, die zum Tode geschleppt werden und die zur Schlachtbank wanken. Und jetzt kommt, Entschuldigung, Punkt 2, er rette, halte zurück. Die einzige Instanz, die sich diesen Sog der Verdammnis in unserer Welt und in unserer Gesellschaft entgegenstellen kann, ist die Gemeinde von Jesus Christus. Bist du. Nur wir als Christen haben die Möglichkeit, den Rettungsring auszuwerfen. Nur wir können das machen. Niemand anders kann das machen. Es wird keine politische Reform geben, dass sich Leute bekehren. Egal welche Partei du wählst und egal welche politischen Ambitionen du hegst und wem du beitreten willst. Ich bin dankbar für unsere christlichen Politiker, aber ihr Lieben, die Antwort für die Verlorenheit in der Welt kommt nicht von christlichen oder pseudochristlichen oder konservativen Parteien. Die Antwort für diese Welt gegen diese Verlorenheit, in der sich die Welt befindet, kann nur die Gemeinde geben. Und deswegen heißt es hier, halte zurück, errette. Diese geistliche, also es gibt verschiedene Probleme, die Menschen haben. Ja, es gibt ja Bildungsprobleme. Wie löst man Bildungsprobleme mit Bildung? Dann gibt es finanzielle Probleme. Ja, da gibt es auch Möglichkeiten der Hilfe und der Technik. Und dann gibt es geistliche Probleme. Es gibt noch viele andere Probleme. Geistliche Probleme. Geistliche Probleme verlangen nach geistlichen Lösungen. Die geistliche Verlorenheit des Herzens der Menschen kann nur durch ein geistliches gerettet werden, durch das Evangelium bewerkstelligt werden. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Errette. Jetzt sagt vielleicht einer oder andere, Moment. Gott ist doch der, die Menschen rettet. Halleluja, Amen. Wir müssen nicht am Kreuz sterben für die Menschheit. Das hat Jesus schon wunderbar getan. Aber ihr Lieben, wenn du dich daran zurückerinnerst, wie du gerettet wurdest, wie du das Evangelium gehört hast, da waren Menschen, die dir das gesagt haben. Da waren Menschen, die dir eine Bibel gegeben haben, die dir ein Traktat gegeben haben, die dich in die Gemeinde eingeladen haben. Da waren Menschen, die sind an dir dran geblieben und haben geglaubt für dich und haben gebetet für dich. Gott gebraucht Menschen als Werkzeug seiner Errettung. Und wir tun gut daran, wenn wir Apostelgeschichte 9, Vers 15, dieses Wort aus der Errettung von Paulus, auch auf uns beziehen. Und ich wünschte, jeder von uns hätte es am Tag seiner Bekehrung so deutlich gehört, wie es Paulus gehört hat. Du bist mein auserwähltes Werkzeug. Und das darfst du, da darfst du deinen Namen einsetzen, ja. Mach's zu deiner Bekehrungsgeschichte. Finde dich selber als derjenige wieder, der am Boden liegt und der die Stimme Gottes hört und sagt, David, in meinem Fall, du bist mein auserwähltes Werkzeug. Du bist sein auserwähltes Werkzeug. Er hat dich nicht nur errettet, damit du in den Himmel kommst und die Ewigkeit bei ihm verbringst. Er hat dich auch errettet, damit er dich als sein auserwähltes Werkzeug verwenden kann. Das Wort Gottes zu predigen. Und es wäre doch so herrlich, und das hoffe ich, dass der Heilige Geist das heute vielleicht irgendwie macht, dass jeder von uns dieses Wort von Jesus für sich selber nimmt und hört, du bist mein ausgewähltes Werkzeug. Ich habe dich ausgesucht. Was ich mit dem anderen mache, ist völlig egal. Ja, Petrus war ja auch so einer. Was ist jetzt mit Johannes? Jetzt komm, wer von uns, wer ist hier der Boss, wer stellt hier die Weichen, was ist mit dem? Und Jesus sagt, was geht dich der an? Folge du mir nach. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob er genau das sagt, aber irgendwie so, ja. Weide meine Lämmer, ich habe für dich einen Auftrag. Sag nicht, ja, das macht der David, das macht mein Ehemann, das macht hier die Julia mit den Kindern, das machen die anderen. Nein, du bist auserwählt. Du bist auserwählt. Er hat hier in Dresden keinen anderen Leib. Wir sind der Leib Christi. Das bedeutet, wir sind seine Hände, sein Mund, seine Beine, seine Füße. Er kann nicht mehr kommen und gehen. Er kann nicht mehr Wunder tun. Er kann nicht mehr predigen. Er kann nicht mehr das Evangelium verkünden. Dafür hat er uns eingesetzt. Deswegen sind wir hier. Einer der Gründe, weshalb wir hier sind, ist das Evangelium zu predigen, den Rettungsring auszuwerfen. Das Evangelium ist die Kraft, die uns gegeben ist zur Errettung. Nicht nur von uns selber, sondern auch von denen, denen wir das bringen. Wir setzen die Kraft des Evangeliums frei, indem wir es weitergeben. Indem wir es weitergeben. Wir alle haben einen Keller, könnte man sagen, Atomsprengköpfe. Ja? Wir haben eine gewaltige Kraft, die Menschheit zu verändern. Aber sie liegt im Keller. Atomsprengköpfe ist natürlich jetzt ein schlechtes Wort, weil das ist eine negative Kraft, ja, die zerstört. Aber so am Kraftpotenzial gemessen haben wir haben alle bei uns ganz verstaubt im Keller irgendwo die Atomsprengköpfe rumliegen. Und Gott ruft uns heute, das Evangelium rauszuholen, wieder neu abzustauben, ja, wie die Thomson-Studienbibel bei Jonathan auf dem Regal. Ja, da ist immer so eine dicke Staubschicht drauf. Er liest immer ein anderes, so Running Gag. Dies rauszuholen und wieder neu zu verwenden und zu sagen, ja, du hast mich gerufen, ich bin dein auserwähltes Werkzeug. Du hast keinen anderen, der das Evangelium predigt. Ich bin dein Werkzeug. Wie lange ist es her, dass du jemand von Jesus erzählt hast? Wie lange ist es her, dass du jemanden daran erinnert hast, dass auch er Rettung braucht? Wie lange ist es her, dass du jemanden gesagt hast, weißt du was? Ich kenne einen Gott und der hat einen guten Plan für dein Leben. Und ich weiß, die Bibel verspricht es, wenn du ihn anrufst, wirst du gerettet werden. Wenn du ihn bittest, wird er gerettet werden. Und alles, was du tun musst, ist dich zu demütigen und zu sagen, Jesus, hilf mir. Wann ist es das letzte Mal her gewesen, dass jemand gesagt hat, so wie du lebst, das wird im Verderben enden. Wahrscheinlich nicht erst in der Ewigkeit, schon hier. Wann hast du das letzte Mal jemanden konfrontiert und gesagt, weißt du was in deinem Leben ist? Das ist Sünde. Und Jesus ruft dich auf, umzukehren. Und natürlich, versteht mich nicht falsch, es geht ja nicht darum, irgendwie, in der Bibelschule hatten wir so einen Evangelisationsleitfaden, ja, da hieß es dann an einem Punkt, also das war Evangelisation explosiv, das war so der Leitfaden, den wir uns an die Hand gegeben haben, da sind wir auf die Straße und mussten diesen Leitfaden abarbeiten, ich habe dagegen rebelliert, fand das ultra ätzend und ein so ein Punkt in diesem Leitfaden war, es gibt ein weltweites Problem und da haben wir immer gesagt, Evangelisation explosiv, ja, das ist das weltweite Problem. Es ist natürlich nicht so, dass wir die ganze Fülle des Evangeliums, den ganzen Ratschluss in einem Gespräch immer rüberbringen müssen, ja, mit Leitfaden oder mit hier vier geistliche Gesetze. Manchmal reicht es ein Punkt, ein Wahrheitshäppchen, ja, so kleine Häppchen, die wir hingeben. Um die Menschen zu füttern. Vielleicht reicht es nur aus, einmal zu sagen, weißt du was? Gott liebt dich. Gott liebt dich. Er schaut auf dich und er ist nicht enttäuscht oder irgendwie frustriert, sondern das vorherrschende Gefühl in seinem Herzen ist Liebe. Und das ist der Gott, den die Bibel uns offenbart. Das kann ein Wahrheitshäppchen sein. Jetzt kommen die theologisch Korrekten, aber du hast ihn nicht zur Buße aufgerufen. Ja, das kann ja später kommen. Manche Leute rufe ich auch nur zur Buße auf, denen erzähle ich überhaupt nichts von Liebe. Wenn sie so selbstgefällig und stolz und arrogant daherkommen, da denke ich auch nicht gleich an Liebe. Da denke ich zuerst an Buße und Zurechtweisung. Und das ist auch gut. Wir geben Wahrheitshäppchen. Und am besten über eine längere Zeit, wo wir eine Beziehung aufgebaut haben. Zum Kollegen, zum Familienmitglied, zum, keine Ahnung, zum Nachbarn. Wichtig ist, dass du es tust. Wichtig ist, dass du dranbleibst. Wichtig ist, dass du siehst, das sind die, die zum Tode geschleppt werden, die zur Schlachtbank wanken. Und in meiner Kraft und in meiner Fähigkeit steht es, zu erretten und zurückzuhalten. Such dir doch einen VIP, ja, oder vielleicht zwei oder vielleicht drei Leute, wo du sagst, boah, die sind mir auf dem Herzen. Das sind diejenigen, die will ich errettet sehen. Und dann sagst du, okay, für die möchte ich zurückhalten und die möchte ich errettet sehen. Und dann fängst du zuallererst an, für die zu beten. Regelmäßig. Das hilft auch gegen das Vergessen, ja, oder gegen diese Neigung hin zur Lüge und hin zur Täuschung. Regelmäßig zu beten für die, die verloren gehen. Am besten die, die du selber kennst, ja. Für die Kinder in Afrika kann jeder beten. Oder in Australien, die Aborigines oder was weiß ich. Die, die vor der Haustür sind, fang mit denen an. Die mit dir in der Klasse sitzen, die mit dir im Büro sitzen, fang mit denen an. Bete für die. So dass etwas, ein Gebet ist ja wie so eine Art Brücke hin zu Gott. Und auf dieser Brücke des Gebetes schiebt Gott dann Dinge hin und her. Er schickt uns seine Traurigkeit, seine Freude, seine Herzensanliegen, seine Lasten. All das schickt er uns über diese Brücke des Gebets. Das Gebet ist der Ort, wo wir von Gott empfangen. Und da ist es notwendig, dass wir dranbleiben. Da ist es notwendig, dass wir dass wir fleißig sind dabei. Und manch einer von uns, oder zumindest hatte ich das oft erlebt, macht so dieses Evangelisationsding eher aus einem schlechten Gewissen heraus. So wie das, ja, okay, Zeugnis geben, Evangelisation ist irgendwie, komm, irgendwie gehört das mit dazu, das müssen wir jetzt auch mal irgendwie machen. Okay, ich überwinde mich jetzt und ach, jetzt habe ich es gemacht, endlich Ruhe. Das ist eine Motivation, da wird nicht viel bei rumkommen. Und ihr Lieben, die Menschen, denen du das Evangelium da weitergibst, die merken das. Ob du denen das weitergibst, weil du es musst, oder ob du denen das weitergibst, weil du wirklich ein Anliegen hast für sie. Weil die Person dir wichtig ist. Und dieses Anliegen oder diese Motivation, diese veränderte Motivation, diese Liebe für die Menschen, das kann nur über die Brücke des Gebets in dein Herz kommen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns Zeit nehmen zum Gebet. Vielleicht ein Verwandter, vielleicht ein Fremder, vielleicht ein alter Freund von früher aus der Schule, vielleicht was auch immer. Nimm dir Zeit. Und wenn du gebetet hast, irgendwann wird der Moment kommen, kannst du sagen, Jesus, hilf mir, ich habe keine Ahnung, ich habe Schiss, ich krieg's irgendwie nicht auf die Reihe. Aber es wird eine Situation kommen und dann kannst du die Truth-Bomb zünden, ja. Halleluja. Drittens. Sage nicht, wir haben es nicht gewusst. Das ist das, was uns Deutschen seit dem Holocaust innewohnt, ja. Davon haben wir nichts gewusst. Irgendwie haben wir das weitergetragen. Vers 12 in Sprüche 24. Wenn du sagen wolltest, siehe, wir haben es nicht gewusst, wird nicht der, welcher die Herzen prüft, das ist Gott, es erkennen und der auf deine Seele Acht hat, das ist Gott, es wahrnehmen, und dem Menschen vergelten nach seinem Tun? Ganz oft leben wir alle so. Ich habe da mal was vorbereitet. Ja, Timian, kannst du mal hier nach unten? Wir machen mal hier schön von der Seite. Das wirkt noch lässiger. Bisschen ranzoomen, man soll sehen, wie gechillt ich hier da sitze. Ich habe jetzt natürlich nicht so diese Strandklamotten an. Wäre natürlich noch cooler gewesen. Schöner Cocktail. Wir liegen am Strand der Gnade Gottes. Was für ein herrlicher Strand. Ja, du hörst das Meer rauschen. Ach, das Strand ist wirklich was Wunderbares, wenn es nicht so überlaufen ist. Dieser schöne weiche Sand unter den Füßen, spielst du so mit deinen Zehen. Geht jetzt auch nicht so richtig, aber naja. Am Strand der Gnade Gottes, wir sonnen uns, bei mir sind es jetzt Scheinwerfer, aber wir sonnen uns mit dem Sonnenlicht der Liebe Gottes. Wir werden braun davon, ja, werden immer schöner, immer besser. Die Liebe Gottes durchdringt uns. Und wir trinken den Cocktail der gelegentlichen Gebetserhörung. Ah, Jesus, schenk mir einen Ehepartner. Danke, Jesus. Ach, Jesus, ich brauche einen neuen Kühlschrank. Oh, Halleluja, ein neuer Kühlschrank ist da. Weiß nicht, was gibt's noch? Neues Auto. Ja, aber nicht irgendeins, muss schon das Gute sein. Preis den Herrn. Und wir sind so mit uns selber beschäftigt, in diesem Kosmos des Selbst, ja. Und wir missbrauchen die Gnade Gottes, ja, der Strand der Gnade Gottes. Wir missbrauchen das Sonnenlicht der Liebe Gottes und wir missbrauchen in gewisser Weise auch die Gebetserhörungen für uns selber. Und wir merken nicht, das ist da hinten am Wasser, das ist jetzt da, wo ihr seid, ja, da geht jemand unter. Da versinkt jemand. Und wenn du hinsehen würdest, würdest du sehen, dass es nicht nur einer, nicht nur zwei, nicht nur drei, nicht nur vier, da sind Tausende und Abertausende von Menschen, die untergehen und die versinken. Und du denkst, ach, da gibt es einen Bademeister. Der Bademeister wird das schon alles machen. Der ist ausgebildet dafür, ja, das ist dann der Evangelist, der Bademeister. Der ist ausgebildet dafür, der kommt schon alle zwei Jahre kommt er mal bei uns in die Gemeinde, macht einen Aufruf, das wird schon irgendwie. Oder die Evangelisten, die irgendwie mit dem Schild auf der Straße rumlaufen, die machen das. Die machen das. Ihr Lieben, du hast einen Rettungsring direkt neben dir liegen. Und alles, was du tun musst, ist dich zu erheben, ja, aus deinem bequemen Liegestuhl am Strand der Gnade Gottes und aus von der Gnade Gottes her zu sagen, es geht nicht um mich, es geht nicht um meine Gebetserhörung, dass die Liebe Gottes mich durchdringt und all diese Dinge. Ich werfe den Rettungsring auf. Und dieser Ruf von Jesus, das ist so, ich hoffe, ihr könnt das hören. Und dieses Bild hat ein bisschen dazu beigetragen, nicht nur meine Entspannung, sondern auch dieser Ruf von Jesus geht heute an uns alle. Er sagt, wirf den Rettungsring aus. So ein bisschen so. Super. Wirf den Rettungsring aus. Ist ein bisschen schief. Ist nicht so schlimm. Das ist nicht so wichtig. Der Bademeister, auf den du hoffst, der wird niemals kommen. Weil du nämlich derjenige bist, der den Rettungsring hat. Du bist diejenige, die die Fähigkeit hat, ihn einfach auszuwerfen. Du bist verantwortlich und du hast eine Verantwortung. Und sage nicht, sagt uns die Bibel, sage nicht, ich habe es nicht gewusst. Denn du hast es schon oft gehört und heute wurde deine Erinnerung wachgerüttelt. Es gibt Menschen, die untergehen in ihrer Verdammnis, die zum Tode geschleppt werden und zur Schlachtbank wanken. Und du bist gerufen, errette, halte zurück. Es geht nicht darum, dass vielleicht du heute noch jemanden zum Glauben führst. Wie gesagt, wir leben in einer Welt, die diese Grundreligiosität gar nicht mehr hat, zumindest in großen Teilen. Aber du kannst diese Wahrheitshäppchen verteilen und kannst diese Verantwortung wahrnehmen. Zu sagen, heute will ich jemandem sagen, dass Jesus ihn liebt. Vielleicht mit einer Süßigkeit oder mit einem Traktat oder was auch immer dir da einfällt. Heute will ich jemandem sagen, dass wenn er zu Jesus betet, dass er hört. Heute will ich vielleicht jemandem Gebet anbieten, was ganz Verrücktes. Es muss nicht sein, dass du derjenige bist, der erntet. Du kannst auch derjenige sein, der sät und einer, der begießt. Und diejenigen, die säen und begießen, das sind meistens mehr als derjenige, der dann erntet. Wahrheitshäppchen in Kombination mit einem authentischen Lebensstil sind der Schlüssel. Und Jesus hat dich gerufen, die gute Botschaft weiterzugeben. Ihr könnt schon mal vorkommen, ihr beiden. Keith Green, ein Musiker, den vielleicht der ein oder andere von euch schon kennt, hat ein Lied geschrieben, das hieß Asleep in the Light, eingeschlafen im Licht. Und er schreibt hier, wir werden das Lied jetzt nicht singen, das ist eher so eine Art Vortragsstück, wir werden jetzt gleich ein anderes Lied singen. Und er schreibt hier, open up and give yourself away. You see the need, you hear the cries, so how can you delay? God is calling, and you are the one. But like Jonah, you run. He taught you to speak, but you keep holding it in. Oh, can't you see it's such a sin? The world is sleeping in the dark that the church just can't fight, cause it's asleep in the light. How can you be so dead when you've been so well famed? Yet Jesus rose from the grave and you can't even get out of bed. Oh, Jesus rose from the dead. Come on, get out of your bed. Jesus, er singt und sagt, Jesus ist aus den Toten auferwacht, aufgestanden aus den Toten. Und du kannst nicht mal aus deinem Bett aufstehen. Oder im Bild gesprochen auf seinen Liegestuhl. Und so lasst uns heute werden wir ein Lied singen. Wie heißt der das geschrieben hat?
Philipp Splitter hat
ihn. Ach ja, hier oben, genau, Philipp Splitter. Genau, danke, mir war es entfallen. Er war der Keith Green seiner Zeit. Vor unter 50 Jahren hat er dieses Lied gesungen, ganz ähnlich wie das von Keith Green. Er hat gesagt, oh komm, du Geist der Wahrheit. Weil er gesehen hat, wir leben in einer glaubensarmen, in einer schwachen Zeit. Und Gott muss neu die Kraft aus der Höhe geben. Dass wir Mut empfangen, dass wir über diese Brücke des Gebets alles empfangen, was wir brauchen. Denn es ist ja da. Und dass wir dann den Auftrag wahrnehmen und hinausgehen. Und ich möchte Mut machen. Richtig zuallererst, also tendiere jetzt nicht dazu und sag, oh, ich habe jetzt so ein schlechtes Gewissen, jetzt muss ich ganz schnell irgendwie das beruhigen. Nein, komm hin zu Gott und sag, Jesus, ich will das von dir. Ich will das, was dich ans Kreuz gebracht hat, deine Liebe, deine Hingabe, deine Leidenschaft für die Verlorenen, will ich in meinem Herzen haben. Und aus diesem Schatz, dieser Erkenntnis Gottes oder diesem Verständnis und dieser Erfahrung dessen, was Gott gesagt hat, möchte ich selber handeln und erretten und zurückhalten. Lass es uns jetzt tun, wenn wir jetzt das nächste Lied singen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du dich nicht hast zurückhalten lassen. Dass du den Weg bis zu Ende gegangen bist. Dass du nicht gesagt hast, der Vater und ich, alles in Ordnung, ich kann in Ewigkeit so bleiben, sondern dass aus Liebe du uns bis zum Schluss, bis zum Ende geliebt hast. Und wir bitten dich, dass diese Liebe auch in uns Gestalt gewinnt und dass diese Liebe auch in uns geformt wird. sodass auch wir hinausgehen und diese einfachen Schritte der Wahrheitshäppchen gehen. Verhindere durch deinen Geist, dass wir wieder in diese Selbsttäuschung reinkommen über die Wochen, über die Monate. Und dass wir uns erinnern, du hast uns gerufen. Das ist Teil des Gemeindelebens, Menschen mit dir bekannt zu machen. In Jesu Namen.